Die Art, wie Gott sein Volk führt, ist zuerst sichtbar, in dem Fall in der Wolken- und Feuersäule, was die Gegenwart des Herrn selbst ist. Im Kontext des Neuen Testaments, ich sage, in der Verheißung Erfüllung sind wir hier in der Verheißung. Gott wird sein Volk sichtbar führen. Die Erfüllung ist nicht so. Auf einmal läuft bei uns auch eine Feuersäule vor uns. Freunde, ich will euch dadurch auch etwas beibringen, wenn ich das so sagen darf, wie wir das Alte Testament lesen, das Neue Testament lesen und wie wir diese Dinge in Einblick bringen. Wie erfüllt sich Prophetie oder Verheißung des Alten Testaments im Neuen? Und wenn wir, ich sage so, nur auf diesem buchstäblichen beharren und sagen, das muss ich ja genauso erfüllen, dann entgehen uns so viele Verheißungen und Erfüllungen in der Schrift. Und sie entgehen uns einfach. Weil wir da nicht einen Blick, weil wir darauf sind, auf sichtbare Zeichen müssen wir pochen, auf sichtbare Zeichen müssen wir warten. Und ich sage so, wie selten bekommen wir sie? Und dann denken wir, oh Gott führt uns nicht und er leitet uns nicht. Die Erfüllung ist aber, dass das sichtbare Sehen weit mehr ist als nur mit natürlichen Augen, sondern die Erfüllung ist eben das Sehen durch den Heiligen Geist. Das heißt, die geistlichen Augen zu bekommen. Und das ist viel, 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 viel größer. Ich will euch nur, wir könnten jetzt wirklich da einiges weiter studieren und nachgehen. Ich will euch nur ein, zwei Stellen nur erinnern. Ich schlage sie nicht mal auf. Paulus sagt zum Beispiel, ich muss euch gar nicht lehren, zum Beispiel die Brüder zu lieben, weil ihr selbst gelehrt seid durch den Heiligen Geist. Oder Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, sagt, ihr habt die Salbung in euch und wisst all diese Dinge. Kennt ihr diese Stelle? Eine herrliche Stelle. Vielleicht schlagen wir die nochmal auf. 1. Johannes, Kapitel 4. Oh, Entschuldigung, Kapitel 3. Das ist 2. Habe ich mich... Gut, dass wir nachgeschlagen haben. Jetzt aufgeschrieben, zu Hause gesucht, denn was hat er gesagt? Ich bin mir sicher, dass Kapitel 4 aber auch das drin vorkommt. Auf jeden Fall, Kapitel 2, Vers 20. Darauf, diese Stelle wollte ich kommen. Vers 20, habt ihr es? Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alles das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Das heißt, Johannes sagt eigentlich, ich schreibe euch nichts Neues, ihr wisst diese Dinge, ihr habt die Salbung in euch. Und das ist das, die Führung, das sichtbare, also das innerliche Sehen der geistlichen Dinge. Und das ist etwas, was wir vom Herrn empfangen. Und ich will in der praktischen Anwendung euch sagen, wenn ihr... mit der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist sind wir nicht die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes zeichnen daraus an, dass wir von Gott geleitet werden. Dann sagt Jesus, wenn wir zu ihm kommen und bitten, dass der Geist uns leitet, was wird er dann tun? Er wird uns doch nichts, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, wird er doch uns nicht Steine oder Skorpione oder sonst etwas geben. Hier redet Jesus nicht von, dass wir den Heiligen Geist erst bekommen als Zweit- oder Dritt- oder Vierttaufe oder was weiß ich. Sondern hier geht es darum, wenn wir und darum bitten, dass der Geist an uns und in uns wirkt, uns leitet und wir Hunger haben und wir Durst haben und wir, dann wird er doch uns nicht etwas geben, was wir nicht vertragen. Er wird uns doch das auftun, er wird uns doch zeigen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das sind diese Wahrheit. Wenn wir ihm vertrauen und sagen, Herr, führe und leite uns, er wird es tun. Ich bin da tausendfach überzeugt. Und mein Leben ist Zeugnis davon, mit allen Niederlagen, aber in dem Moment, wo ich ihm vertraue, kann ich euch Zeugnis geben, er hat geführt. Und er hat gut geführt. Er hat sehr gut geführt. Und ich müsste eigentlich überall so Meilensteine legen. Ja, und sag, bis hierher hat uns der Herr geführt. Bam. Ja, er hat es getan. Und jeder von euch, bin mir sicher, weiß das. Also, das ist das Sehen hier. Könnt ihr mir soweit folgen, was dieses Sehen ist? Bisschen anders, als man denkt, aber Gott führt uns sichtbar, geistlich sichtbar. Und er führt uns auch hörbar. Und da gehe ich mit euch zu den Kapitel 10, Vers 1 bis 10. Das ist der letzte Abschnitt in der Vorbereitung und dann gehen wir in die Wüste. Also. Ich lese ein paar Zeilen davon. Und der Herr redete zu Mose und sprach, mache dir 2 Trompeten aus Silber. In getriebener Art sollst du sie machen. Und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch des Lagers dienen. Bläst man sie beide, dann soll sich die ganze Gemeinde zu dir versammeln, an dem Eingang des Zeltes der Begegnung. Und wenn man nur eine bläst, dann sollen sich die Fürsten zu dir versammeln, die Häupter der Tausendschaften Israels. Und bläst man in das Lärmsignal, dann sollen die Lager aufbrechen, die nach Osten hin lagern. Und bläst man das Lärmsignal zum zweiten Mal, dann sollen die Lager aufbrechen, die nach Süden hin lagern. Zu ihrem Aufbruch sollen sie das Lärmsignal blasen. Aber um die Versammlung zu versammeln, sollt ihr nur blasen, aber kein Lärmsignal blasen. Also, ein intensives Trompetenspiel wird da verlangt. Und für jeder Ton und jede Art, wie geblasen wird, wie viel geblasen wird, wie viel trompetet wird, ist eine Anweisung. Und sie wissen ganz genau, sie sehen nicht nur, dass die Wolkensäule sich erhebt und dann bewegt, sondern sie hören auch etwas. Sie bekommen ein akustisches Signal in dem Fall. Und sie wissen, okay, zweimal wird geblasen, beide Trompeten, okay, die Gemeinde versammelt sich. So, die Versammlung ist eine andere Übersetzung, Gemeinde, ja, ist ein herrliches Bild, dass Israel eben die Gemeinde darstellt, ja, oder andersrum, lass uns, okay, Entschuldigung, ich bin echt am Bemühen, ich will konzentriert laufen. Also, es geht so weiter, und da gibt es die Art und Weise, wenn die geblasen wird, dann geht es zum Kampf. Da wissen sie, okay, jetzt ist nicht eine Festversammlung, hier geht es nicht darum, dass wir vor Gott kommen und ihn anbeten, sondern jetzt geht es darum, kommt ein Signal und wir wissen, jetzt müssen wir kämpfen. Feinde, Angriff. Das heißt, auch in der Art und Weise der Kommunikation, nämlich durch die Trompeten, 2 müssten gemacht werden, 2 Trompeten, gab Gott ihnen hörbar eine Anweisung zu marschieren, zum Gehen. Sichtbar und hörbar. Ja. Ihr könnt immer gern fragen, gell?
600.000 haben diese 2 Propheten gehört.
Wahnsinn, gell?
Wie geht's?
Das geht. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus dann auf Predigten 5.000 auf einmal hören? Als Spurgeon predigte, oder Whitfield, einer der größten Evangelisten nach Paulus, Whitfield. Als der gepredigt, man sprach von 30, 35 bis 50.000 ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon. Und es gab Zeugnisse, es gab Berichte von Leuten, die vorbeigingen und in der Stadt sozusagen, eine Versammlung von 50.000, und die standen und sie hörten jedes Wort von ihm reden. Nicht, weil er so einen Hals hatte, so eine Lunge. Abgesehen, dass sie die strategischen Orte nahmen, wo geblasen worden ist oder eben gesprochen worden ist. Genauso wie Jesus vom Ufer sprach. Und ja, wir saßen vor ein paar Jahren in Spanien und haben uns getroffen am Strand und haben Lieder gesungen. Und ich fand das jetzt nicht so laut. Die ganze Nachbarschaft hat sich aufgeregt. Das war wie ein Konzert für sie. Dann ganz der Wind, alles dahin geblasen. Also die wussten ganz genau, wo sie sich hinstellen müssen, dass sie geredet und so reden können, dass man es hören kann. Allein vom, sag ich mal, Wissenschaftlichen ist das nicht unerklärbar. Aber wir reden hier weit mehr als nur wissenschaftlich. Wir reden über den, der die Wissenschaft gemacht hat und sich sehr wohl zunutze machen konnte. Und in der Art und Weise wurde das geblasen oder eben geredet. Und jetzt, dass sie es wirklich hören konnten. Also wenn wir hier bei den Trompeten sind, bekommen wir einen anderen Aspekt vom Gleichen. Wir müssen etwas sehen. Gott muss Dinge uns offenbaren, damit wir ihm nachfolgen können. Letztendlich muss er uns Christus vor Augen malen, in Bildern. Und diese Bilder, die brauchen eine Erklärung dazu. Es braucht eine Deutung, es braucht nochmal ein Hören, etwas Hören. Und dann gibt Gott ihnen auch, dass wir es hören und diese Dinge, wenn sie sagen, okay, das, was wir sehen und wenn wir das, was wir hören, wenn es das Gleiche ist, dann brechen wir auf. Das muss übereinstimmen. Und Gott gibt ihnen beide Dinge. Ich mache jetzt nicht so lange wie bei dem ersten, aber in der gleichen Art und Weise redet Gott zu uns. Er offenbart uns Dinge, wir sehen etwas Dinge. Woher wissen wir, dass es von Gott ist? Woher wissen wir, dass Gott uns da leitet? Woher wissen wir, wir müssen hinhören? Und brauchen wir diese Ohren hier? Nicht in erster Linie. Wir brauchen geistliche Ohren, dass wir Gottes Wort, Gottes Wahrheit verstehen können. Dass wir Gottes Wort auch hören. Und nicht nur ein akustisches Phänomen. Wisst ihr, wie oft Jesus das gesagt hat in der Offenbarung an die Gemeinde Jesu? Immer die gleiche Formulierung auftaucht. Wer Ohren hat, was meint die Schrift? Alle, die ein Ohr haben, hört zu. Ja gut, es gibt ein paar, die haben ein Ohr verloren. Ja gut, die halt nicht. Aber der Rest hört zu. Das macht keinen Sinn. Was in der Schrift sagt, wer Ohren hat zu hören, wem es gegeben ist, wer es wahrnehmen kann, wer das hört, was der Geist den Gemeinden sagt, beachtet das. Denn nicht alle, die Ohren haben, hören. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Wie oft hat Jesus das gesagt? Ihr habt Augen und seht nicht. Ihr habt Ohren und hört. Natürlich sehen wir, natürlich hören wir. Nein, 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 sagt Jesus, ich meine was anderes. Ihr seht nicht das Eigentliche und hört nicht das Eigentliche. Ihr seht das visuell und ihr hört das akustisch. Aber das ist nicht von was ich rede. Hier geht es darum, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Geistliches muss geistlich gedeutet werden, haben wir gerade gelesen. Und hier gibt Gott ihnen ein akustisches Signal. Wisst ihr, was in Johannes 10 steht? Der gute Hirte sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie? Und jetzt sind wir in dem. Und sie folgen. Sie machen sich auf und ab in die Wüste. Warum? Weil sie meine Stimme kennen. Sie folgen nicht einem falschen Hirten, weil sie diese Stimme nicht kennen. Sie kennen meine Stimme und sie folgen mir. Die nicht meine Schafe, sie folgen allen möglichen Stimmen. Aber meine Schafe, sie kennen meine Stimme. Die den Geist Gottes haben, die sind seine Kinder. Die durch den Geist geleitet sind, die sind Kinder Gottes. Warum? Die den Geist Christi haben und die auf den Geist Christi hören. Sie kennen ihn. Und da müssen wir lernen. Ja, ich mache ein Beispiel. Meine Tochter oder Sohn kommt zur Welt und sie kennen schon meine Stimme, weil ich immer so auf den Bauch gestreichelt habe. Gesungen habe ich nicht, aber... Aber sie kennen die Stimme, die kennen die Stimme der Eltern. Küken kennen die Stimmen und die Tiere, nur die Laute, sie kennen die. Und sie verstehen aber noch nicht alles. Ich sage, Papa. Ja. Die schreit. Ich habe es vielleicht euch erzählt, ich weiß nicht wie lange, ich sage, Papa, Mama. Papa, Mama. Und am Ende mit Absicht das gemacht, weil sie wusste, das ärgert mich. Irgendwann mal Vase, Blume und irgendwann mal lernt man das. Und irgendwann mal lernt man mehr und mehr und mehr. Wir kennen die Stimme und wir wissen, Gott redet, auch wenn wir sie nicht verstehen immer. Aber wir wissen, oh, der Trompetenschall ist da. Oder wir sehen die Herrlichkeit, aber wir kennen das noch nicht. Aber wir nach und nach werden wir das mehr und mehr in diesen Dingen zunehmen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, geübte Sinne bekommen. Das heißt, ich lerne die Sprache Gottes kennen, wie eine Fremdsprache. Ich lerne sie kennen. Und es beginnt übrigens ganz klein. Gott wird uns nicht große Dinge geben, wenn wir nicht gelernt haben, auf kleine Dinge zu hören oder sie zu verstehen. Wir erwarten immer so gigantische Offenbarungen und gigantische Bilder und gigantische Töne, wo wir sagen, oh Gott, zeig mir doch. Und in kleinen Dingen haben wir nie gelernt, seine Stimme zu hören. Bei mir, ich kann euch, als ich wiedergeboren wurde, mit 22, davor war ich anscheinend gläubig, weil ich habe immer an Gott geglaubt und an Jesus auch. Aber mit 22 wurde ich wiedergeboren. Der Geist Gottes kam in mich und die Liebe Gottes wurde ausgegossen und ich wusste, ich bin geliebt und ich wusste, ich liebe ihn auch. Das war für mich meine Wiedergeburt. Und ich kannte ihn so, ich hörte seine Stimme, aber ich musste sie lernen. Und es fing so banal und einfach an. Ich wusste, okay, ich muss jetzt diese Stimme lernen, auf sie zu hören. Ich hatte 1000 Stimmen im Kopf, ich kannte meine sehr gut, ich kannte auch die vom Teufel. Die habe ich jahrelang auf sie gehört. So, jetzt musste ich auf einmal, und diese Stimme ist leise. Sie schreit nicht, sie brüllt nicht, sie dreht sich nicht im Kreis. Und ich musste das einfach, allein das zu unterscheiden, war für mich der erste Lernprozess. Gott jagt mir keine Angst ein, indem er mir sagt, pff, Sondern er sagt etwas, und das sagt er in einem Ton, das so leise, dass ich es vielleicht sogar überhöre, weil alles andere laut ist. Und dann muss ich ausschalten, den ganzen Lärm, und mir Zeit nehmen, auf diese leise Stimme zu hören, sie überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und dann, ich höre sie, die ist da, und dann muss ich sie lernen, sie zu verstehen. Und dann muss ich lernen, sie zu unterscheiden. Okay, Gott redet zum Beispiel, Gott dreht sich nie im Kreis. Der Teufel dreht sich im Kreis. Wenn du permanent etwas hörst, du sollst, du musst, das ist so, du musst es haben, das brauchst du. Und was weiß ich, wenn diese Dinge sich permanent so drehen, ich versichere euch, das kann nicht von Gott sein. Und wenn wir das nicht, der erste Schritt zu sehen, das ist nicht von Gott, das ist nicht seine Stimme, zack, weg. Jetzt bin ich in der Lage zu hören, und das kommt punktuell. Er sagt's, und dann kommt er wieder irgendwo und sagt es noch einmal. Und er kommt wieder und sagt es noch einmal. Aber er wird dich nicht da in den Strudel runterziehen. Und diese Stimme, der Geist Gottes, es ist kein Geist der Furcht, sondern des Friedens. Das heißt, er wird dir nicht Angst einjagen. Und allein wenn du diese Prinzipien begreifst, kannst du schon diese Stimme unterscheiden. Das ist ein Weg. Das dauert eine Weile. Man muss einige Erfahrungen machen, um das unterscheiden zu können, aber es passiert. Und dann merke ich, jetzt kann ich mittlerweile unterscheiden. Und dann ist dadurch ganz banal, peinlich, aber banal. Ich kann zwei Erlebnisse, wo ich ganz genau wusste, wenn ich das nicht verstanden habe, da muss ich durch. Das erste war, ich komme zurück von der Jugendstunde, Koffer, Bibel, alles in der Hand, und nach 22 Uhr in unserem Haus, in dem wir gelebt haben, Hochhaus, unten die Tür abschließen, obwohl es ein Schloss gab, also es rastet ein und ist zu. Aber ich musste dann alles abstellen, meinen Schlüssel rausholen und einmal umdrehen, dass es sicher ist. Mich hat das immer so aufgeregt. Ich habe gesagt, das Ding ist doch eingeschnappt, ist doch zu. Und das habe ich eine Zeit lang auch so gemacht. Nach 22 Uhr bin ich sturstracks nach der Jugend in meine Wohnung gegangen, habe das nicht abgeschlossen. Und dann wusste ich, jetzt dann beginnt etwas. Und auf einmal, ich gehe durch und der Herr sagt, schließ ab. Und ich, nee, wir müssen alles wieder abstellen, so spät. Ja, und ich merke in mir einen Kampf. Ich muss die blöde Tür abschließen. Und ich wusste, dass der Herr das mir sagt. Ist das eine geistliche Lektion? So gesehen, nein. Doch. Und an diesen kleinen Dingen musste ich lernen, die ersten auf die Stimme Gottes zu hören. Und dann bis ich hinten abgeschlossen und ich ging nach Hause und ich wusste, ich habe gerade auf Gott gehört. Dann ging es darum, wie ich aufs Klo gehe und so weiter. Ob ich mich hinsetze oder nicht. Der Gott hat mir echt so in peinlichen Dingen zu mir geredet. Und je mehr ich mich in diesen Dingen auf seine Stimme gehört und gehorcht habe, sie befolgte, den Befehl, aufgestanden bin und gegangen oder mich hingesetzt habe, umso mehr konnte er mir andere Dinge lehren. Manche sagen, wieso erkennst du, als ob ich das alles hier mir ausdenke. Ich gehöre zu den dümmsten Menschen der Welt. Keine hohe Bildung, all diese Dinge. Das ist, was Gott gibt. Und er gibt immer nach Maß. Und er schaut, gelernt, okay, dann können wir denn das Nächste. Und so gehen wir Schritt für Schritt und lernen mehr. Und er offenbarte mehr und offenbarte mehr. Und manchmal, darf ich euch ehrlich sagen, ich habe einen Anspruch. Ich möchte keine Predigt halten, die langweilig ist. Wo ihr sagt, kennen wir schon. Ich habe einen Anspruch, ich würde immer gern frische Aue und frische Gras und frisches Wasser bringen. Und wiederum habe ich Angst, weil je mehr ich erkenne, umso mehr muss ich auch dem gehorchen. Der Anspruch wird immer höher. Manchmal denke ich, hätte ich bloß das nicht gewusst. Aber jetzt weiß ich's. Er hat es mir gezeigt. Ich habe es gesehen und ich habe es auch gehört. Und jetzt stehe ich in der Verantwortung. Je nachdem, mache ich mich auf den Weg oder mache ich mich nicht auf den Weg. Und ich kann nicht erwarten, dass er mich als Missionar weiß ich wohin schickt. Oder andersrum, bevor er mir diesen Ort hier gegeben hat, das Seminar, das hätte mir nicht vor 20 Jahren geben können. War unmöglich. Unmöglich. So, wir müssen die Stimme Stück für Stück lernen.
Ist dann der Unterschied von Furcht Gottes und wie man das den Kindern beibringt, Furcht vor Gott zu haben, aber nicht Angst vor ihm zu haben?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich versuche kurz zu sagen, das eine ist Angst davor, dass das eine ist, man hat ein Gottesbild, der immer nur straft und einen ja, bestraft und jede kleine Sünde, Gott sieht sofort. Das andere ist, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meinen Gott, dass er nämlich ein heiliger Gott ist, aber genauso auch ein liebender Gott ist. Ich will das so sagen, in aller Begrenztheit. Meine Kinder, sie lieben mich und sie fürchten mich. Und das ist kein Widerspruch. Ich gebe ihnen genug Gründe, um zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Aber sie wissen ganz genau, wie weit sie gehen dürfen. Und wenn es notwendig ist, aus Liebe, werde ich mit ihnen so handeln, dass es ihnen nicht gefallen wird. Und sie werden nicht zweifeln, dass ich sie liebe. Sie werden wissen, das muss ich tun. Ich werde sie noch hingehen. Ich werde sie noch sagen, weißt du, warum ich das getan habe? Aber das eine schließt das andere aus. Das eine ist nicht, also Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott. Es ist ein Kennen Gottes, wer er ist. Ein Kennen Gottes ist es. Ja. Ich würde sogar hingehen und sagen, Gottesfurcht hat was mit Ehrerbietung zu tun. Das heißt, ich gebe Gott die Platz und die Stellung, die er, dem er zusteht. Und in dieser Weise gehe ich mit ihm um. Ich sage nicht, hey Gott, hey cool, hey, machen wir Party. Hey, so. Kann ich nicht machen, weil ich weiß, wer der Gott ist, der Schöpfer dieser Welt. Also wenn ich ihn nicht gut kenne, dann fehlt an rechter Gottesfurcht. Es geht mir um die Haltung, nicht Angst. Angst ist nicht in der Liebe. Und die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir verstanden haben, dass er uns liebt, dann können wir Gott nahen. Wenn wir das nicht verstanden, können wir uns Gott nicht nahen. Dann haben wir Angst vor ihm. Aber wenn wir wissen, dass wir ihn lieben, dann können wir nahen, nämlich in Furcht. Das heißt in Ehrerbietung. Okay? Nur ganz kurz. Okay, also weiter geht's. Trompetus. Ein paar Hinweise. Also hier reden wir in dem Bereich von Hören. Wenn wir vom Bereich von Hören reden, was glaubt ihr, um was geht's hier? Als Schattenbilder auf, wo hören wir Gottes Stimme zu uns? Im Wort. Und da, ich bin mir sicher, deswegen gibt es zwei Trompeten und die sind aus getriebener Art. Ja, genau. Und warum getriebener Art? Warum musste der goldene Leuchter aus getriebener Art sein? Genau, das hat etwas mit Schlagen zu tun. Genau, ein Bild auf das Leiden Christi hat was mit diesem Treiben, Schlagen zu tun. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Und warum musste aus einem Stück geschlagen werden, also getrieben werden? Weil der siebenarmige Leuchter doch auch ein Bild auf Christus und das Wort, das Licht ist. Und das ist ein Ganzes, es ist am Stück, es ist ein einheitlich. Es ist eine Botschaft. Und ich glaube, das hat auch was mit diesen Trompeten zu tun. Es ist ein Botschaft, es ist ein Thema, das gehört, ist ein Stück, das ist nicht zusammengestückelt und verschiedenes Reden, sondern das ist das Reden Gottes. Jetzt wäre ein Bereich, ein paar, nur zum weiter Nachdenken, Studieren gebe ich euch ein paar Hinweise. Jetzt ein Bereich, da können wir bestimmt einige und euch weit besser darüber referieren als ich, aber das herrlich ist, diese Trompeten, die waren übrigens echt groß. Das waren jetzt keine so kleinen. Ich habe jetzt ein paar gesucht, silberne, habe ich die gefunden. Jetzt, ich hätte gern ein Stück längere, aber egal. Ihr versteht nur das nur als Brücke, Eselsbrücke da für euch. Diese Trompeten wurden getrieben und sie erzeugten einen Dreiklang. Ihr kennt den Dreiklang, ja? Wer hat es erfunden? Gott hat einen Dreiklang. Wisst ihr, dass erst durch die Christen eigentlich oder durch die christliche Musik überhaupt dieser Dreiklang und die Harmonien entstanden sind in dieser Weise? Die in allen anderen Kulturen gibt's immer ja? Und dann mit dem Christentum und mit der Verbreitung der christlichen Musik auf einmal kamen Harmonien, dass man einen Dreiklang erzeugt mit drei Tönen und auf einmal klingt, ich habe vorhin gehört, ihr habt es echt schön gesungen, dass dieser Dreiklang kam. Wo man verschiedene Stimmen in Zusammenhang bringt, auf einmal entsteht ein herrlicher Lobpreis. So das, was da passiert ist, dass in dieser ganzen Harmonie und diese Vielfalt und Musik, jetzt werden die Bereiche, die Gott auch erfunden hat, glaubt ihr, wie intensiv oder wie tief hier das geht, wie Gott sich verherrlicht und auf welche Art und Weise Gott redet und wie kunstvoll und herrlich er dieses gestaltet, dass es für uns ein Wohlklang ist, dass wir gerne hinhören, dass es für unsere Ohren angenehm ist. Oh, das hört sich aber schön an. Oh, herrlich. Alles das steckt hier drin. Bis hin zu den Trompeten, den Posaunen, die geblasen werden. Und mit der letzten Posaune, das Kommen Jesu angekündigt wird, bei dem Schall der letzten Posaune. Das heißt, der Marschbefehl und das Lagern und Aufstehen und all diese Dinge sind in der Bibel verknüpft mit diesem Hörsignal. Haben wir alles in, was heißt alles? Hier beginnt in gewisser Weise, wird das hineingelegt, vorbereitet, vorgeschattet. Um es auf den Punkt zu bringen, was wir hier haben, hier haben wir, das eine ist, wenn der Geist Gottes uns Gott sichtbar macht, seinen Weg für uns sichtbar macht und der steht immer in Einklang und Übereinstimmung mit dem, was er für uns hörbar macht. Es reicht nicht, oh, Gott hat zu mir geredet. Ich soll gehen. Woher weiß ich, dass mein subjektives Sehen wirklich Gottes Reden war? Es braucht eine Posaune, zwei. Das heißt, wir müssen auch hören. Das heißt, das, was wir subjektiv durch den Geist erfahren und erleben als Zeugnis, wird niemals im Gegensatz zu dem sein, was er hörbar uns sagt. Das heißt, das Subjektive und Objektive, das beides kommt zusammen. Wenn du wissen willst, bist du immer noch an der Wahrheit dran. Hier, geh ins Wort, höre hin, ob das ist das Gleiche ist, was du gesehen hast. Ist das in Übereinstimmung mit dem, was Gott sagt? Ja. Beide Dinge brauchen wir für unsere Wegweisung. Ich glaube, dass in diesem Bereich hier das Wirken Gottes an unseren Herzen ist. Das hat was mit dieser Wolkensäule zu tun, mit diesem Sichtbar. Ich glaube, dass hier die Führung Gottes hörbar, das ist die Art und Weise, wie Gott durch den Geist zu uns, durch sein Wort redet. Diese beiden Dinge braucht es, um durch die Wüste durchzukommen. Ja? Und wenn das Wort Gottes sagt, Willi, steh auf, was mache ich dann? Ich stehe auf. Und wenn das Wort Gottes sagt zu mir, komm und bete an, dann komme ich und bete ich an. Und wenn das Wort Gottes zu mir sagt, die einen sollen schon mal losziehen, die anderen noch nicht, dann mache ich das. Und wenn das Wort Gottes sagt, zieh zum Kampf aus, dann ziehe ich zum Kampf aus. Wenn das Wort Gottes mich leitet, dann bin ich im Gehorsam. Und diese Dinge kommen zusammen. Könnt ihr mir da folgen? Ja? Ich glaube, dass diese Dinge, ja, gerne, ihr dürft, das ist der Ort für Fragen. Wenn der Heilige Geist nicht mit uns oder in uns ist, dann war es das. Niemand, Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen zuerst. Er beginnt mit dem Sehen. Und dann, sagt er beim zweiten Mal, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kommst du nicht hinein. Also beides, du musst sehen, um da hineinzukommen. Und in dem ganzen Zusammenhang redet er, jetzt sind wir im Johannes, redet er von der Wiedergeburt. Und die geschieht wie? Durch den Heiligen Geist. Du kannst nicht sehen und ins Land Verheißung hineinkommen, in das Reich Gottes hineinkommen, wenn du nicht den Heiligen Geist hast. Ist nicht unmöglich. Jetzt ist so, wenn Jesus sagt, er wird in euch sein und bei euch sein, dann ist eine ist, hat was mit unserem Siegel zu tun. Wir gehören ihm. Das war's. Für immer. Davon bin ich fest überzeugt. Das zweite ist aber, dass er sagt, und er wird nicht nur in euch sein, sondern er wird auch euch die Kraft geben und euch befähigen und euch in Situationen, um das Zeugnis, ihr müsst ein Zeugnis für mich ablegen, wird er euch zur Seite stehen. Das eine hat was mit dem Stempel, mit dem Besitz zu tun, das andere hat was mit der Befähigung und Kraft zu tun. Und das hat was immer mit dem Dienst zu tun. Schaut mal, ich muss kurz ein Skript von meinen Augen, dass ich das geordnet hinkriege. Apostelgeschichte, kommt der Heilige Geist. In Johannes, Jesus haucht sie an, sagt, empfangt den Heiligen Geist. So. Ich behaupte, dass sie dann den Heiligen Geist empfingen. Nicht erst am Pfingsten. Was heißt am Pfingsten? Und der Geist Gottes kam auf sie, nicht in sie. Das steht wirklich auf sie. Warum? Hier geht es nicht darum, dass sie die Jünger erst den Heiligen Geist bekommen. Wie können sie an Jesus glauben? Wie können sie ihn bezeugen? Wie können sie ihm nachfolgen, wenn sie den Geist Gottes vorher nicht hätten? Wie geht das? Das, was da passiert ist, der Geist Gottes kommt auf sie und befähigt sie zu einem Dienst, nämlich meine Zeugen zu sein. Und darum mussten sie in Jerusalem warten. Weil diese Aufgabe, dieses Zeugnis abzulegen, konnten sie nicht tun, wenn der Geist nicht vorher gekommen ist und sie zu diesem Dienst beauftragt hätte. Aber der Geist würde nicht kommen und sie zu diesem Dienst befähigen, wenn er Jesus noch nicht zu Rechten des Vaters gesetzt hätte. Das ist die Grundlage, dass die Mission in der ganzen Welt ausgebreitet wird. Das heißt, das eine ist, wir haben den Heiligen Geist. Das andere ist, dass wir den Heiligen Geist brauchen, der uns immer wieder aufs Neue erfüllt zu einem, und nicht einfach nur erfüllt, damit wir uns voll gut fühlen, sondern erfüllt, damit wir für ihn ein Zeugnis sein können. Und deswegen findet ihr in der Apostelgeschichte, jedes Mal, wenn ihr Petrus und Johannes, Paulus und Barnabas und so weiter, jedes Mal in schwierige Situationen kam, wo sie das Zeugnis ablegen mussten, von den Schriftgelehrten, von Hohepriestern, von den Königen und so weiter, heißt es, und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Immer und immer und immer wieder. Das bedeutet nicht, sie erlebten immer wieder neue Geistestaufen, sie erlebten, wie der Geist sie immer wieder aufs Neue zu diesem Dienst befähigt. Wenn ich das nicht hätte, ich würde meinen Dienst schon längst an den Haken hängen. Ich lehre, und es gibt, Gott sei Dank ist es oft mehr so, dass ich weiß, der Herr ist bei mir. Das ist das Schönste. Da können alle mich nicht mögen, aber das ist egal, weil ich weiß, der Herr ist bei mir. Wenn ich lehre und ich spüre nicht, dass der Geist bei mir ist, dann ist schlimm. Dann ist schlimm. Dann hoffe ich, dass irgendjemandem von euch gefallen hat. Dann wenigstens das. Aber ich kann nie sagen, ah ja, klar, ich habe ja das gelernt, ich habe das ja verstanden, ich habe das schon dreimal gut gepredigt, dreimal ist gut gegangen, beim vierten Mal wird es auch gut gehen. Es gibt keine Garantie, wenn der Geist sich nicht dazustellt und er ist nicht kontrollierbar, ich kann nur bitten, deswegen bete ich Jesus, oh Herr, ich bitte dich, wirke. Das ist etwas anderes. Versiegelt und erfüllt sind zwei verschiedene paar Dinge. Der gleiche Geist. Abgesehen davon, glaubt ihr, dass wir schon die Fülle des Geistes haben? Das ist eine Anzahlung. Und wenn das schon der Hammer ist, was glaubt ihr, was abgeht, wenn der volle Geist kommt? Wenn wir verherrlicht werden, in dem Sinne, wenn alles... Oh. Die Bibel sagt, wir haben eine Anzahlung. Aber das Vollendete kommt noch. Wenn Jesus wiederkommt und dein Leib, dein irdischer Leib verwandelt wird und ein himmlischer Leib wird, ein geistlicher Leib wird, dann wird das Wort erfüllt werden. Und dann ist in aller Fülle, dann, wenn er wiederkommt. Und darum, komm bald, komm bald, komm bald. Ja, nicht, oh nein, nur komm bald, sondern komm bald. Okay, darf ich weitergehen? Gute Fragen, wichtige Fragen. Aber wir gehen einen Schritt weiter. Also, das ist ungefähr die Vorbereitung, dass ihr, das ist Kapitel 1 bis 10, das hat Gott ihnen alles gesagt, das müsst ihr wissen. Bevor es in die Wüste geht, hat all diese Dinge zu ihnen geredet, hat sie vorbereitet, damit sie in der Lage waren zu hören. Also, jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil, also das waren jetzt wie viele 10 Kapitel? Jetzt sind es 24 Kapitel. Ich bemühe mich, euch schneller zu tun, mit euch das schneller durchzugehen. Ich weiß, eigentlich ist es immer noch ein Überblick. Glaubt mir, es ist immer noch, wie viel wir da nicht behandelt haben. Aber ich muss schauen, dass wir gut durchkommen. Also es gibt einen zweiten Spannungsbogen. Das ist der zweite Teil, der große Teil. Kapitel 10 bis 25, ab Vers 11 geht es hier los. Hier geht es um die Wüstenwanderung. Nur als Erinnerung, Wüstenwanderung, das ist jetzt geht es wirklich an die Prüfung, an die Läuterung. Ich mache Folgendes. Ich gebe euch einen Eindruck, was kommt. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ja, so, ich gehe mit euch durch. Ich habe versucht, euch so, ja, diese Dinge. Also das Erste ist, wir haben den Aufbruch, die drei Tagesreisen in die Ruhe. Das was ich vorhin kurz angesprochen habe. So beginnt Kapitel 10, ab Vers 11 geht's los und dann haben wir den ersten Aufbruch und die erste Erfahrung, die damit gemacht wird. Und da gucke ich nur ganz kurz nochmal mit euch drauf. Das zweite ist, gehen die ersten Prüfungen los. Sehr schnell. Also es geht gerade los, also die ziehen los und bam. Das ist schon Kapitel 11, guckt man nur ganz kurz, damit ihr vor Augen habt, was das ist. Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging. So, also wir sind nicht weit gekommen. Und ich habe jetzt so gemacht, dass ich überall, wo es zu Konflikten, sozusagen zu den Prüfungen und Läuterungen kommt, habe ich euch so einen Stromschlag. Vorsicht. So ein Zeichen hingemacht, damit ihr seht, okay, inhaltlich, da geht's zur Sache. Da ist diese Läuterung, da ist diese Prüfung. Immer wieder, das sind Abschnitte, die uns deutlich machen. Und ja, das sind sehr erstaunliche Abschnitte. Das ist das Zweite, also die erste Prüfung und die erste Prüfung hängt sich eben auf, beziehungsweise ist der Auslöser mit diesem Manna. Immer dieses Manna. Bäh. Sie hätten gern lieber einen Döner als ein Manna, weil sie schreiben dann Lauch und Zwiebeln und Knoblauch und so, das hätten sie lieber gehabt. Also die Fische hätten sie gern, sind unzufrieden. Das nächste ist Kapitel 12. Und da haben wir sofort den nächsten Aufstand. Jetzt haben wir nächste Prüfungen, nächste Läuterung, wo das Herz des Volkes an die Oberfläche kommt. Und hier haben wir die erste Emanzipationsbewegung in der Wüste. Nicht im Garten Eden, da war die erste Emanzipationsbewegung. Hier haben wir die zweite Emanzipationsbewegung in der Wüste. Miriam und Aaron erheben Klage gegen Mose und sagen, Mose, was bildest du dir ein? Wir haben es doch auch drauf. Wieso nun mal du? Wir können es doch auch. Also Mose, der erste Aufstand gegen Mose, Miriam und Aaron. Geht gerade so weiter. Und dann immer dazwischen die Konsequenzen, die Gott bringt und die Gott tut. Der nächste Abschnitt, es schlägt wieder einen Blitz ein, Unglaube gegen die Verheißung Gottes. Und da sind wir schon kurz vor dem verheißenen Land. Sie stehen da, es ist keine lange Zeit und Gott bringt sie schon dahin und sagt, okay, ihr könnt jetzt rein. Und warum macht er das? Um sie zu prüfen. Sind sie überhaupt in der Lage, da hineinzugehen? Und das erweist sich alles andere, als dass sie in der Lage sind. Denn ein großer Unglaube gegenüber den Verheißungen Gottes. Und das ist ein spannendes Kapitel. Da sehen wir, was sie daran gehindert hat, um ins verheißene Land da schon hineinzugehen. Warum brauchten sie nochmal 40 Jahre? Wird da deutlich. Also da lernen wir was über diesen Unglauben kennen. Und der bezieht sich, sie glaubten nicht, was Gott gesagt hat, dass es trifft. Und dann in einer übelsten Art und Weise. Sie glaubten nicht nur selber, sondern brachten auch die anderen dazu zu zweifeln. Und das ist echt gefährlich. So, sie haben ganz schön viele Lügen und ganz schön viele Gerüchte in Gang gesetzt und somit das ganze Volk vergiftet, und dass das ganze Volk dann gefallen ist. Das ist ein ernstes Kapitel. Nicht jedes Kapitel ist da ernst. Und dann kommen wir dann, ohne mal einen Pfeil, in ganz spannend, und ich hoffe, ich werde euch da hineinnehmen, um aufzuzeigen, wie diese auch ineinander verschachtelt sind. Warum kommt dann so ein Abschnitt, wo Gott dann sagt, also wenn ihr ins verheißene Land kommt, dann macht das, das und das und das. Dann gibt es ganz viele so Opferangaben, wie sie. Und ich mache es jetzt ganz kurz nur. Schaut mal, jetzt können wir diesen Abschnitt lesen und sagen, oh, schon wieder so eine Opfergeschichte da. Und jetzt gibt Gott ihnen eine Anweisung, wie sie dann opfern sollen im Land. Und man kann es sehr negativ lesen. Aber man kann es auch nämlich anders lesen. Hier vergeigen sie es. Und dann könnte man meinen, das war's mit denen. Und kurz danach kommt die Geschichte, wo Gott sagt, übrigens, aber ihr kommt ins Land. Denn ihr werdet da opfern müssen. Das heißt, diese Geschichte ist nicht ein Gesetz, wieder was ihr tun sollen, es ist eine Verheißung. Er sagt, wisst ihr was, ich werde euch aber ins Land bringen. Bei all dem, ihr werdet da hinkommen, da werdet ihr auch opfern. Das ist eine Ermutigung, Verheißung des Landes im Kontext, aber in der Zusage, das, was sie da tun werden. Weil, wenn Gott sagt, ihr werdet es da tun, dann heißt das, sie kommen ja da an. Da bekommt die Geschichte eine neue Dimension und eine neue Stellung.
Aber die kommen doch nicht rein. Das
habt ihr
auch nicht verstanden.
Ja, okay. Die kommen doch nicht rein. Doch, kommen sie.
Die Generation danach.
Ja, ja, das, was aus ihnen erwächst. Das Erste ist ungläubig, das ist Fleisch. Das zweite ist gläubig, das ist Geist. Wir kommen ins verheißene Land. Aber weißt du, was auf dieser Erde sterben muss, in dieser Wüste? Dein Fleisch. Und dein Körper wird begraben werden. Und der kommt da nicht hinein. Denn Geist, das Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, jetzt, das Bild müssen wir verstehen, dass Israel nach dem Fleisch steht für den Menschen nach dem Fleisch. Und das muss sterben, damit der Mensch nach dem Geist daraus erwächst. Aber zuerst das Fleischliche oder Irdische, danach das Geistliche. Das ist es. Und so wie sie sozusagen aus, es ist ja, deswegen sage ich, am Anfang waren es 600, am Ende waren es 600. Es ist immer noch das Volk, aber das ist auf einmal ein anderes Volk. Und das ist, was Gott mit uns und mit dir und mir macht, mit seiner Gemeinde. Wir dürfen jetzt nicht denken, okay, also es, oder sagen, da laufen parallele Aussagen und parallele Bilder. Das heißt, es gibt unter dem Volk viele, die gar nicht gläubig waren und die sterben. Und die kommen in das verheißene Land gar nicht hinein. Die meisten sogar. Das ist das eine. Das andere ist aber eben das Bild von Fleisch und Geist. Das läuft auch. Das ist der Punkt. Und deswegen sage ich, dass Gott, obwohl er es ihnen verheißt, denkt, hey, aber sie sind doch da nicht hineingekommen. Sondern die aus ihnen gezeugt sind, die kommen da hinein. Okay? Also zumindest kurz. Und dann kommt das Nächste. Nachdem er ihnen die Verheißung gegeben hat, die haben es gebockt, er gibt ihnen Verheißung. Was kommt als Nächstes? Das nächste Bocken. So erstaunlich. Dann die verachten, den nämlich den Sabbat, den Gott gegeben hat. Und meinen, wenn ich nicht genug Holz sammle, dann kann ich dann nichts, dann kann ich nicht kochen, dann kann ich das. Wenn ich nicht vorsorge, dann verhungern wir und so weiter. Und die glauben und vertrauen Gott nicht, dass er für sie genug bereithält. Und sie versuchen aus ihrer Kraft Reserven anzulegen. Verachten die Ruhe. Geht's? Auch wieder Konsequenzen. Gott muss eine Lektion mit nach dem anderen mit ihnen gehen. Dann kommt die notwendig eine Erinnerung. Wiederum, Gott sagt, Freunde, also, ihr dürft nicht vergessen, was ich euch gesagt habe. Und das hat was mit diesen Quasten zu tun, ja, die sie die Juden dann getragen haben. Gucken wir uns an. Also ihr müsst meine Verheißungen kennen und dürft sie nicht vergessen. Ich gebe euch etwas, das ihr permanent mit euch tragt, damit ihr nicht vergesst, was ich euch versprochen habe. Und dann können wir uns die Geschichte mit Jesus mit den Quasten anschauen, als die Frau, die krank war, diese und so, das ist interessant. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das ist der zweite Aufstand. Da haben wir den ersten, dann kommt der zweite Aufstand. Jetzt kriegt es auch Aaron ab. Zuerst war Aaron dabei, als er den Aufstand gegen Mose fuhr. Jetzt geht der zweite Aufstand gegen Mose und Aaron. Aber jetzt ist die Rotte Korachs dabei. Und die sagen auch genau das Gleiche. Was bildet ihr euch ein? Warum denkt ihr, dass ihr die Führer seid und all diese Dinge? Und da gibt es auch eine intensive Auseinandersetzung. Und die Art und Weise, wie Mose da handelt, ist so erstaunlich. Es ist ein herrliches Bild auf Christus. Es ist in einer Demut, in einer Art und Weise. Das ist erstaunlich. Erstaunlich. Und dann kommt in dieser ganzen Geschichte der Stab Aarons vor. Kennt ihr die Begebenheit? So, wer weiß, was ist mit dem Stab Aarons passiert? Der hat geblüht. Ich habe da einen Stab stehen, so einen trockenen, hat der Philipp mir mal geschenkt. Könnte ich auch kurz zeigen. Ich zeige es euch. Dann bewege ich mich auch. Das wäre jetzt cool, wenn der blühen würde. Schaut mal, den hat er mir mal geschenkt. Nicht nur mir, ich glaube einigen Lehrern, gell, beim BSK als Abschluss. Und so ein trockenes Ding hat dann geblüht und auf einmal, so wie gerade eben, so draußen jetzt, auf einmal so, das ist so ein Phänomen, gell? Aber in der Art, so ein Stab hat dann geblüht. Warum? Gott gibt einen Hinweis oder er bestätigt den Auftrag und die Berufung Aarons, sagt, Freunde, Aaron ist der hohe Priester. Und diese ganze Geschichte mit dem Stab ist ein Beweis dafür. Und das hat was mit seiner mit dem neuen Leben zu tun. Und das ist ein herrliches Bild auf Christus und die Beweisführung, dass Jesus der wahre Hohepriester ist, indem er tot war und dann Leben entsteht. Ja? Das ist eine herrliche Begebenheit. Kommen wir zum nächsten. Sie zweifeln an dem Aaronsdienst, die zweifeln an, dass Gott ihn dazu beruft, Gott bestätigt ihn. Und bevor es weitergeht, sagt Gott, wisst ihr, warum die Hohepriester und der Priester und die levitische Priestertum wichtig sind? Und spricht, das ist ein Geschenk. Das ist was Gutes, nicht was Böses. Er zeigt ihnen, was Gott da für eine Gabe dem Volk Israel gibt. Da gucken wir uns das auch an, das allgemeine Priestertum. Und dann, ich sage euch ehrlich, in der Gemeinde geht es genauso zu. All das, was wir da finden, wir finden die Angriffe, warum, darf ich sagen, warum nur die Männer predigen, das ist doch und so weiter, die ganze Befähigung, Mohren dann gegen unglaubenden Verheißungen, Zweifel an der Heilssicherheit, all diese Dinge, Verachtung der Ruhe, dass man selbst versucht, sich Sicherheiten zu schaffen, all das finden wir. Wir brauchen Erinnerung, Gott gibt uns Erinnerung. Dann gibt es einen Angriff auf das Priestertum, auf die Dienste, die Gott gegeben hat. Und dann gibt es, und Gott sagt, weißt du was, es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe, ihr braucht es. Und wir finden, das ist voll das Leben unserer Gemeinden, finden wir in all diesen Dingen. Und dann kommt eins meiner Lieblingsabschnitte, die Asche einer roten jungen Kuh. Hat mich vor einem halben Jahr so umgehauen. Das hat was mit einem Gebot und einem Opfer zu tun, das im dritten Buch Mose nicht vorkommt. Das ist ganz interessant. Das ist nur im vierten Buch Mose. Das ist nicht verankert im Gesetz, in den Opferdienst, der als Sühnung für Israel da geschieht, sondern es ist ein spezielles Opfer. Und das hat was mit unserem Gewissen zu tun. Dieses Opfer brauchen wir, dass wir ständig ein reines Gewissen haben können. Wenn unser Herz uns verurteilt, so ist dieses Opfer für uns der Gewissen da, damit wir in der Wüste wollen. Weil wir permanent fallen, brauchen wir diese junge Kuh. Das ist. Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen? Okay, so viel. Weil es dauert ewig. Ja, nur kurz. Also. Dieses Opfer, ist die Asche einer roten Kuh, wurde geschlachtet, die Sünden wurden auf diese Kuh übertragen und die wurde außerhalb des Lagers geschlachtet, so wie unser Herr außerhalb des Lagers gestorben ist. Und die Asche dieser roten Kuh wurden an viele Orten, an verschiedenen Stationen oder bewusste Orte in Israel oder im Lager gebracht und jeder wusste, wo er hingeht. Und sobald er in Kontakt mit Unreinem oder mit dem Toten in Berührung gekommen ist, musste er sein Gewissen reinigen oder musste sich reinigen. Und aber das war unvermeidlich. Sobald er irgendwas berührt hat, zum Beispiel seinen Vater begraben, Mutter begraben, gegraben hat und den Knochen berührt hat, das war alles Verunreinigung, das war nicht mal böse. Das heißt, die Wanderung und ihr Ungehorsam und der Kontakt mit dieser Wüste bringt sich permanent und ständig in die Verunreinigung. Und es braucht ein permanent und ständiges Opfer, das sie entsündet, das ihr Gewissen reinigt. Und dieses Opfer ist diese Asche der Jungkuh. Warum Asche? Und das gucken wir uns noch an. Aber sie braucht es. Und sobald die Asche weniger wurde, wurde wieder eine Kuh verbrannt. Also es wurde so oft geopfert, es musste permanent die Asche da sein. Dann wurde die Asche ins Wasser und mit dem Wasser gewaschen. Müssen wir uns alles anschauen, warum. Also ja. Und dann wurde man dadurch gereinigt. Der Punkt ist der, es wird ein Opfer dargebracht. Es gibt ein einmaliges Opfer für dich und für mich. Das ist deine und meine Rechtfertigung, steht. Aber wir leben in dieser Welt und wir kommen permanent mit Sünde in Kontakt. Und wir rebellieren und motzen und zweifeln. Und wir brauchen ein permanentes Wissen, mir ist vergeben. Und das muss man in Anspruch nehmen. Da musste jeder hin und hingehen und sagen, ich habe mich verunreinigt. Echt? Ja, da ist die Asche, da musst du das nehmen. Wer nicht gekommen ist und gesagt hat, ich habe mich verunreinigt, hat diese Asche nicht bekommen. Das heißt, es hat was mit Bekenntnis zu tun. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von bösen Gewissen. Das ist diese rote Kuh. Und da habe ich das gedacht, oh, wie herrlich, weil ich habe mich da so sündig gefühlt und dann wusste ich, oh. Und dann im Glauben auf einmal mein Gewissen, rein und sauber, voll gut. Gibt kein schöneres Gefühl als das. Ja, also ganz ein faszinierendes Opfer und ein notwendiges Opfer, weil dieses Opfer ist nur für die Wüstenwanderung. Es ist, deswegen ist es für die Wüstenwanderung gegeben. Für diesen Kontakt mit dieser Welt brauchen wir das. Ja, weiter geht's. So können wir auch durchgehen, gell? Dann zack, geschafft an einem Tag, fertig. Dann haben wir den Tod Miriams. Ein Vers, kurze Erwähnung. Sorry für die Brutalität da, aber ich weiß nicht, wie zeige ich, dass sie gestorben ist. Ein Kreuz wollte ich nicht machen, weil das reserviere ich für Jesus. Deswegen habe ich. Aber ihr seht, die ist tot. Ja, gucken wir uns an, was kurz den Tod, also da werde ich nicht lange bleiben. Aber interessanter, es gibt diese drei Hinweise, Miriam, Aaron und Mose tot, die werden dann explizit erwähnt. Ja, warum? Ja. Dann, nach dem Tod, kommt eine weitere Prüfung. Hier haben wir die erste Prüfung, die beginnt, und da geht es um das Manna. Es geht um das Brot, das Gott gibt. Das genügt nicht. Dann eine weitere Prüfung, noch eine ganz lange Geschichte, kommt die nächste große Prüfung und da geht es um das Wasser. Und Jesus sagt bei beiden, wer nicht von mir isst, wer nicht von mir trinkt, hat keinen Anteil an mir. So, hier sind das Manna von Gott und das Wasser. Man muss von Jesus essen und muss von ihm trinken und Anteil an ihm zu haben. Und hier geht es um diese ganze Geschichte mit dem Wasser aus dem Felsen. Und das Mose, was hat Mose gemacht? Er hat es geschlagen. Und da hat es das vergeigt. Da kriegt auch so ein Ding da. Der hat es vergeigt. Denn da in 4. Mose 20 sagt Gott, Mose, sprech zu dem Felsen. Und in 2. Mose heißt es, schlag auf den Felsen. Und Mose hat gesagt, ja, wollen wir beim ersten Mal schlagen, dann noch beim zweiten Mal schlagen. Und dann redet er nicht. Was glaubt ihr, wer der Felsen ist? Christus. Und warum durfte er nicht noch einmal geschlagen werden?
Er war einmal geschlagen.
Er wurde von Gott einmal geschlagen. Und wenn wir ihn nochmal kreuzigen, würden wir ihn zum Spott aussetzen, Hebräer 6. Er darf nicht zweimal für uns sterben. Einmal genügt. Beim zweiten Mal muss man zu ihm nur reden. Sagen, bitte gib. Nicht schlagen. Dann gibt es die Folgen des Ungehorsams. Da steht Edom im Weg. Die Konsequenz daraus, aus diesem Unglauben, sofort ein Feind. Und Edom, wisst ihr, die Edomiter, wo, aus welchem Stamm sie kommen oder aus welchem, welcher der Vater der Edomiter? Esau. Und wenn wir das im Fokus haben, Esau, Jakob, Israel ja, und so, dann wissen wir, warum die im Weg auf einmal da stehen und warum sie nicht erlauben, durchzuziehen. Da gibt es diesen Konflikt. Sie sagen, bitte, bitte, lass uns durch. Und sie sagen, nee, da müssen sie einen riesen Umweg machen. Hier hat auch was mit Geist und Fleisch die Bedeutung. Wer stellt sich dann in den Weg? Und wer erlaubt uns nicht, das Ziel, das verheißene Land zu erreichen? Und dann kommt nochmal so ein Totenkopf. Da stirbt Aaron. Da haben wir einen etwas größeren Bericht über seinen Tod. Und dann, danach kommt ein Gelübde und sie versprechen, Gott zu folgen und für ihn da zu sein und so weiter. Und erleben einen Sieg über die Kanaaniter, die übrigens auch für Fleisch dastehen, ein anderes Volk. Und dann geht es auch schon wieder los. Sie erleben einen Sieg, Gott stellt sich zu ihnen, sie erleben was. Und dann kommt die Ehre der Schlange, die erhöhte Schlange. Und die Folge daraus, denn da viele Berichte über Sieg über die Feinde Israels, die aus dieser Erhöhung der Schlange. Das Volk murrt wieder, sie sterben und Gott gibt den Auftrag, erhöht die Schlange, die wurde von den Schlangen gebissen. Ihr kennt die Geschichte, gell? Für was steht dieses Bild? Genau. Wo steht's? Kennt ihr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das ist Johannes. Rat mal, was in Johannes 3,15 steht. 3,14, 3,15 ist die Rede von dieser Schlange. Jesus sagt, so wie die Schlange, wie Mose die Schlange erhöht hat, in der Wüste, so wird der Sohn des Menschen erhöht. Denn so sehr, dieses Denn knüpft an diese Schlange.
Kurz, weil auch die Schlange ist jedoch eigentlich
sinnbildlich für den Teufel. Mann, wieso müssen die Schlange anschauen? Ist doch blöd. Ganz genau, das ist eine spannende Frage. Ah, für was steht die Schlange? Teufel und somit? Sünde und Tod. Und was wird da an diesem Kreuz gerichtet, an dieser Stange? Dem Fall der Tod. Und wenn du glaubst, dass Gott an da den Tod und das, was dir den Tod bringt, gerichtet hat, wenn du darauf schaust, das siehst, dann wirst du gerettet werden. Wenn du nicht glaubst, dass der Tod da besiegt ist, dann bringt dir das Kreuz nichts. Wenn da nur irgendein Jesus gestorben ist, aber wenn du nicht glaubst, dass das, was dir den Tod bringt, da besiegt worden ist, wenn du das glaubst, dann darfst du mitleben. Dann kommt daraus nämlich ein Sieg über die Feinde Israels, die sich dann in den Weg stellen. Aus dieser Erhöhung der Schlange ergeben sich dann die Siege. Ich komme zum Schluss. Dann haben wir einen Riesenabschnitt, Kapitel 22 bis 24, einen Riesenabschnitt über eine der herrlichsten Prophetien im vierten Buch Mose, über eine merkwürdige Geschichte. Da gibt es einen ganz komischen Propheten, der eigentlich kein Prophet Gottes ist, ein Bileam. Und Gott gibt den Auftrag, sozusagen das Volk zu segnen. Und der Balak, der Feind Israel, der will, dass er ihn verflucht. Und diese Fluch-Segensgeschichte. Und die Frage, warum kann er das Volk nicht verfluchen? Darf ich so sagen? Nachdem allem verflucht. Nachdem allem, was da man sieht, guck auch nur diese Dinger. Das ist ein störrisches, ungehorsames, blödes, blindes Volk, das immer nur rummurrt, rumstenkert. Es ist egal. Dass Mose sagt, Gott, ich habe sie nicht gezeugt. Ja, wieso? Ich bin müde. Er ist müde. Und dann, warum kann nicht dieses Volk verflucht sein? Weil aus ihm Stern und das Zepter kommt. Weil aus ihm der König der Könige kommt. Das ist so gewaltig. So gewaltig. Da kann er fluchen, wie viel er will. Es wird immer Segen draus. Wie herrlich, gell? Das heißt, da wo Christus ist, unter denen der Christus ist, kann nichts und niemand dich verfluchen. Wahnsinn. Weil das das Volk Gottes ist. Nicht, weil sie gut sind. Nicht, weil sie gut sind. Denn das haben wir genügend gesehen, dass sie nicht gut sind. Weil es das Volk Gottes ist. Weil Gott eine Verheißung draufgelegt hat. Und als letztes, bam, denkt man, jetzt geht es doch gut aus. Von wegen. Unzucht und die Folgen. So. Wie bringt Bileam aber trotzdem sie dazu, dass Balak sie kriegt und das ist dann die Tücke und die List und die Folge, wie sie dann Hurerei treiben und so weiter. Und damit ist die Geschichte nur erst Teil 2, dann kommen ja noch Teil 3. Okay, das ist ganz grob das, was uns erwartet, beziehungsweise was drin steht. Ich will nicht in jeden Abschnitt tief hineingehen, weil, wie gesagt, das wird dann eine Weile dauern. Aber ich möchte euch hier und da Tiefenbohrungen anbieten, aber es ist schon mal ein Überblick, okay? Dann habt ihr so eine Spur, einen Weg durch die Wüste und was alles in diesem, was alles in dieser Wüste letztendlich passiert und warum es passiert. Okay? Dann machen wir nochmal Pause.